Fuck yeah, back on air. Kann's kaum glauben, Wolfgang. Kann's kaum glauben, noch eine Folge zu schrauben. Ich freestyle, weil ich einfach ein krasser Freestyler bin. Es ist Läuft. Montag, 7 Uhr.
Oh Mann, ey. Thomas, noch kurz zu einem ernsteren Thema. Für was stehen die 5 Olympischen Ringe?
Für Darmstadt City till we die.
wir hatten jetzt gerade eine kleine Pause zwischen der Aufnahme. Das heißt, du solltest aufschlüsseln, wie wir auf dieses Thema kamen.
Wir hatten es gerade davon. Achso, ich habe ein neues MacBook. Und ich glaube, also wir haben es jetzt nicht gehört, aber ich habe einen extrem satten Sound dadurch. Ja? Also es könnte sein, dass ihr mich gerade extrem gut hört. Das könnte an meinem neuen MacBook liegen. Allerdings ist mir dann aufgefallen, dass ich alle meine Passwörter wieder vergessen habe und in keine iCloud und nichts reinkomme. Und tatsächlich, gerade kurz bevor wir angefangen haben zu starten, du hast nämlich dann gegessen, was mein Passwort ist, und hast gesagt, Darmstadt 1, 2, 3.
Nee, Darmstadt 4 live, also quasi Darmstadt 4 live.
Genau, und daraufhin kam ich darauf, dass es beim Aufstieg von Darmstadt 98 in die Bundesliga gab es damals ein Foto, was ich gemacht habe, wo ein Typ steht, und der war bestimmt so 50, 60 Jahre, mit einem Pullover, Darmstadt City till we die. Und da haben wir köstlich drüber amüsiert, weil, wie ich ja immer zu sagen pflege, Darmstadt ist das Marseille von Deutschland und quasi die Amalfiküste der Bundesrepublik. Und deswegen haben wir herzhaft gelacht.
Schönes Fleckchen Erde. Ich war noch nie da.
In Darmstadt? Na, das erzähle ich jetzt nicht. Aber wusstest du, dass wir einen Stadtteil haben, der Wixhausen heißt? Ist kein Scheiß. Wirklich. Darmstadt Wixhausen.
Fun Fact Nummer 1.
Ja?
Und Fun Fact Nummer 2. Für was stehen die 5 Olympischen Ringe?
Für die 5 Erdteile. Und die Farben sind deswegen so repräsentativ, weil aus diesen Farben alle Farben, die auf den Flaggen, also alle Flaggen können mit diesen Farben gebastelt werden, kann man das so sagen? Ja, du weißt, worauf ich hinaus will.
Krass. Was ist das? Rot, Grün, Gelb, Blau und die 5.
Schwarz. Weiß im Hintergrund. Eigentlich 6 Farben. 5 Ringe, 6 Farben.
Fun Fact Nummer 3.
Fun Fact Nummer 3 über Darmstadt?
Ja, über der heutigen Folge. Vielleicht hat auch schon der ein oder andere das Lords of the Rings Buch in der letzten Woche bestellt.
Ja, das haben sie alle bestellt, aber es liegt noch auf dem Nachttisch, weil alle noch das Salzbuch von dir lesen wollten. Weil jeder nach dem dritten Satz einschläft.
Auch ein großartiges Buch zu diesem Thema, FIFA Mafia. Sehr unterhaltsam. Das ist quasi die Geschichte der FIFA mit dem zentralen Blick auf Sepp Blatter.
Aber das ist so. Jetzt auch mal den Sepp mal in Ruhe lassen. Da immer drauf, weißt du, ist immer leicht, immer alle drauf, aber auch mal in Ruhe lassen.
Nein, der hat schon einen guten Job gemacht. Also.
Ich habe übrigens parallel dazu immer noch, Wolfgang und ich überlegen, wie wir für den T3AC2 Podcast, welches Cover wir wählen. Und ich habe einen brillanten Vorschlag gebracht, den ich auch gerne durchsetzen würde. Und ich sehe immer noch dieses Bild hier neben offen. Und es würde ein fantastisches Cover abgeben. Falls ihr Ideen habt und weil wir ein interaktiver Podcast sind und euch beteiligen möchtet, schickt doch Wolfgang und mir Ideen für Covers. Ja, wie könnte zum Beispiel der T3AC2 Podcast Cover? Ich finde auch T3AC2 sagt sich, ist extrem verkopft, aber sagt sich relativ schön. Oder?
Es hat uns 12 Folgen gebraucht, bis wir diesen Kompromiss gefunden haben. Es hat so ein bisschen eine schöne technische Komponente. T3AC2 ist...
Klingt ein bisschen wie R2D2.
Genau, ich wollte gerade sagen, könnte eine Figur in der folgenden Star Wars-Folge sein.
Daran merkt man auch, dass ich Star Wars ungefähr so viel geguckt habe wie Predator, dass ich sage R2D2. Ja, gut. 4 Minuten 53, müssen wir noch 55 Minuten jetzt irgendwie füllen. Was ich nach müde kommt blöd. Kennst du den Spruch?
Ja.
Gut, Montagabend, 7 Uhr.
Wir können weitermachen, wo wir aufgehört haben.
Ja, und zwar, ich weiß noch, was ich sagen wollte. Darf ich ganz kurz?
Klar, schieß los.
Danke. Und zwar, In meinem anderen Podcast hatten wir mal zum Thema Doping, weil wir letzte Woche das Thema Doping hatten und damit so ein bisschen aufgehört haben, hatten wir einen, der aktiv gedopt hatte. Und dein Punkt war, wie viele von den Leuten, die aktiv dopen, sieht man denen das auch an?
Im Breitensport.
Im Breitensport, richtig, gut. Danke, Wolfgang. Und du hast vollkommen recht, wir hatten diesen Kerl, der hat mit uns geredet und die hatten uns zum Beispiel erzählt, ja, er hat gedopt, es war auch okay und auch Kraftzuwachs und so gehabt, aber ständig Probleme. Schulterprobleme, Rückenprobleme, Nackenprobleme und er konnte sein Potenzial nie über länger als 6 Wochen entfalten, weil er immer wieder neue Probleme entwickelt hat. Wo du siehst, A, Technik stimmt nicht, B, Trainingsstrukturierung stimmt nicht, Regeneration im Verhältnis zu Belastung stimmt nicht, also da sind so viele Eckpfeiler, die nicht stimmen, dass weil wir es letztes Mal auch hatten, Doping hilft dir ja über gewisse Leistungsgrenzen oder Deckeneffekte darüber hinaus zu gehen. Dazu muss aber die Grundsubstanz schon mal in Ordnung sein und stimmen. Und wenn das eben nicht gegeben ist, dann bringt dir auch Doping nichts. Also diese Idee von, ich nehme das und dann wächst es, ist nicht alleine richtig. Und das hat er absolut bewiesen. Er hatte immer wieder Probleme. Und wenn du ihn dann gefragt hast, wie hast du denn trainiert? Ich komme nicht mehr drauf, aber dieser Trainingsplan, den er genannt hat, war vogelwild, wirklich. Es war völlig absurd, wie schlecht er trainiert hat. Und nur Schrägbankdrücken, nie Flachbankdrücken, nie eine andere Form von Bankdrücken, Rücken ganz wenig, Klimmzüge fast nie mit Zusatzgewicht, also überhaupt keine Progression drin, ganz schlechte Übungsauswahl, den Muskel energetisch überhaupt nie ausgequetscht. Also es war eine Katastrophe. Und die Typen dopen dann.
Und das zieht sich halt durch. Und es ist ja nicht nur eine Frage von, wie siehst du aus, Optik, sondern eine Frage von Trainingsfortschritt. Vor einer Woche war mein Kunde da, da war einer der gesagt hat, hey, ihr müsst unbedingt diese Folge zum Thema Doping machen. Er ist Rechtsanwalt, war hochinteressiert und dann hatten wir auch so kurz, habe ich ein paar der Punkte, die ich in der Folge gemacht habe, ihm in Kürze gemacht. Und dann habe ich halt auch gesagt, so hey, Trainingsfortschritt. Er trainiert im FitX und dann habe ich gemeint, wie viele der Jungs, die dort trainieren, wo du siehst, dass da wahrscheinlich was im Spiel ist, sind stärker als du. Und dann hat er so kurz überlegt und hat gemeint, ich bin der Stärkste dort. Und na, er ist jetzt nicht irgendwie, also er ist stark, no offense, aber er macht 140 Kniebeuge, 125 Bankdrücken, Klimmzüge mit ein bisschen Zusatzgewicht. Ne? Also er kann Gewicht bewegen, aber es ist nicht irgendwie, dass er 300 Kreuzheben macht, 200 Bank und Klimmzüge mit 65 Kilo Zusatzgewicht. Also er hat gut Kraft, aber er ist halt faktisch der Stärkste, obwohl von dem Rest viele nachhelfen. Oder?
Ja, absolut. Ich glaube, ein großes Problem bei denen, und das haben wir eigentlich noch nicht besprochen, oder also ich meine, Doping, das Thema ist unersättlich, aber ein Thema bei denen es funktioniert, ist zum Beispiel der Adonis-Komplex. Ja, also dieses, du siehst dich optisch so in einer Topform und so aufgepumpt, dass du dir selber nicht mehr gefällst, wenn du nicht auf Stoff bist. Ich meine, wir kennen das alle, die regelmäßig trainieren und die sich zum Beispiel auch auf Pump sehen. Den ganzen Tag über schaust du dich nicht im Spiegel an, dann gehst du ins Fitnessstudio, das sind sehr ausgespiegelte Räume, trainierst, die Muskeln kriegen Blut, du kommst auf Pump und dieses Bild, wenn du dich da wirklich aktiv mit deinem Körper und diesem Spiegelbild auseinandersetzt, dieses Bild speichert sich ab, wie du auf Pump bist, wie dick die Arme sind, die Schultern. Und schon am nächsten Morgen, wenn du dann beim Zähneputzen im Spiegel stehst oder vorm Spiegel stehst, zu Hause im Bad und denkst dir, fuck, wo ist meine Form hin? Gestern Abend sah ich so krass aus. Und die Leute fühlen sich dann nur noch gut, wenn sie aufgepumpt sind. Und dieser Effekt wird oder multipliziert sich, wenn du auf Stoff bist. Das heißt, du dieses Selbstbild, was du hast, oder Leute, die glauben, dass sie dünn sind, die kommen sich dünn und schmächtig vor, obwohl sie riesige Tiere sind, weil das Selbstbild einfach ein anderes ist. Und das wird durch Stoffen halt eben noch befürwortet oder befeuert. Und das ist das große Problem, wenn du wirklich anfängst zu dopen und du kommst auf Stoff, dass du dir selber, wenn du aufhörst und selbst wenn die Ernährung gut ist, das Training ist gut, du hast eine Progression und so weiter, du kommst dir einfach nur noch dünn vor, weil du nie wieder diese Form erreichen wirst wie auf Stoff. Und das ist eigentlich das große Problem. Weißt du, warum ich noch nie in meinem Leben geguckt habe, Wolfgang?
Warum?
Weil ich ziemlich sicher bin, dass es geil ist. Das ist mein Punkt. Ich habe letztens geguckt, ich kann dir sagen, du hast recht. Nee. das ist mein Hauptpunkt und ich glaube, dass es mit Stoff auch so ist. Ich glaube, wenn du mal auf Stoff bist, dann wird sich das bestimmt gut anfühlen, weil du wirst massive Gewichte bewegen können, du wirst in unglaubliche Form kommen, du wirst Trainingserfolge haben, die du vielleicht vorher noch nicht hattest, wenn die anderen Komponenten alle stimmen. Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Sorry, ich wollte dich unterbrechen, bitte.
Nein, ich wollte an deine beiden Punkte anfügen. Ich habe letzte Woche einen Podcast gehört mit Dr. Karl Hart. Karl mit C und Hart wie Hart, also H-A-R-T. Dr. Karl Hart ist Columbia-Professor und sein Spezialgebiet ist Drug Use, Drug Abuse. Er hat unter anderem ein Buch geschrieben, ein Buch habe ich noch nicht gelesen, aber bestellt. Titel ist sowas in die Richtung wie Drug Use for Grown-Ups. Und einer der zentralen Punkte, die er macht, es geht unter anderem um diese Opiat-Krise in den USA. Also die USA hat ein relativ großes Problem mit Opiatmissbrauch, also so Morphium, Codein, Nikotin. Und er sagt, dass der Stoff an sich nicht das ist, was abhängig macht. Denn sonst wäre jeder, der mal im Krankenhaus ist und Morphium bekommt, direkt abhängig. Und Fakt ist, ein kleiner Prozentsatz derer, die abhängig werden nach dem Opiatkonsum, nur ein kleiner Prozent derer, die Opiate konsumieren, werden tatsächlich abhängig. Und das zentrale Element ist das, wenn der Konsum von Opiaten etwas in deinem Alltag erfüllt, das sonst nichts erfüllen kann. Also wenn du gerade diese Opiatkrise ist vor allem in Städten groß, in denen Arbeitslosigkeit ein großes Problem ist. Das heißt, quasi die Aufgabe in deinem Alltag fehlt, du hast existenzielle Probleme und Opiatkonsum gemischt mit zum Beispiel Alkoholkonsum bringt dich in so eine gewisse Komfortzone. Dann ist das Risiko der Abhängigkeit von den Opiaten um ein Vielfaches höher, als wenn du jetzt zum Beispiel einen Kreuzbandriss hast, danach wahnsinnig Schmerzen hast und der Arzt oder das Krankenhaus dich auf Opiate packt, dass du mit diesen Schmerzen zurechtkommst. Schmerzen werden weniger. Die Wahrscheinlichkeit, dass du von diesen Opiaten abhängig bist, ist um ein Vielfaches kleiner, als wenn dieser Stoff dir etwas gibt, das nichts anderes aktuell in deinem Alltag dir geben kann und du deswegen drauf hängen bleibst.
Ja.
Und
ja,
im Endeffekt trifft es aus meiner Sicht, also er hat noch viele andere Beispiele genannt, ein Großteil davon fand ich hochinteressant. Da ist ein Blickwinkel ist auf das Thema Substance Abuse, der ja so in der Popkultur, in den Medien nie vertreten wird. Also er zum Beispiel selber erklärt, dass er regelmäßig Heroin verwendet. Dann, also, du guckst ihn dir an und der Kerl ist Columbia-Professor, ist recht fit, sieht gesund aus und dann erklärt er halt ein bisschen so, hey, wir haben eine Idee, wie ein Heroin-Konsument aussieht, basierend auf den Medien. Du siehst diesen ausgezehrten Bleichen mit der Nadel im Arm und dem Gummiband um den Oberarm und denkst dir quasi, der hat einmal Heroin gespritzt und dann komplett Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, diese Fälle gibt es, aber es ist ein prozentual sehr kleiner Teil und das, was diese Fälle gemein haben, ist, dass im Endeffekt diese Droge ihnen in Zustand bringt, was nichts anderes in dem Alltag schafft. Und mit Steroiden. Wenn quasi der Steroidkonsum oder der Dopingsubstanzenkonsum dafür sorgt, dass du ein gewisses Komfortgefühl oder ein gewisses Gefühl des Erfolgs in deinem Training hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du darauf hängen bleibst und nicht ohne kannst, um ein Vielfaches höher, als wenn andere Dinge in deinem Alltag dir dieses Maß an Erfolg, an Glück oder an Wohlbefinden geben.
Ich habe zwei Schwestern und meine eine Schwester hat einen Freund, ich weiß nicht, ob sie noch befreundet sind, aber ich kann mich sehr genau an diese Geschichte erinnern, weil ich die so einprägsam fand. Der ist damals bei einer sehr großen Bank in einer sehr, sehr hohen Position gelandet, also in einer unfassbar hohen Position. Und der hat sich einmal im Jahr Heroin gegeben. Und das deckt sich genau mit dem, was du gesagt hast. Das fand ich so krass. Ich so, what? Das kann doch nicht sein. Du musst da sofort abhängig sein. Sagst du, nee, das ist für den. Einmal im Jahr drückt er sich Heroin. Ja.
Ja, und ich muss sagen, so ein Reset.
Ja, genau. Also, als ich es das erste Mal gemacht habe, hatte ich krass Schiss. Aber es ist völlig okay für mich. Und
nein, was ich gut finde, ist so ein komplett anderer Blickwinkel. Und, ne, und, also, es gibt jede Substanz oder jede Droge hat ja in der Popkultur ein gewisses Image. Du hast Dinge, die akzeptiert sind, wie zum Beispiel Alkohol. Du hast Dinge, die akzeptierter werden. Fun Fact, wie hoch ist der legale Eigenbedarf an Marihuana in Berlin? Also wie viel Gramm Marihuana darfst du bei dir haben und es ist legal, weil Eigenbedarf?
Boah, ich würde sagen Ich hätte 5 Gramm gesagt, aber wenn du mich so fragst, würde ich sogar auf 10 Gramm hochgehen.
15 Gramm.
15 Gramm, krass.
Habe ich gestern gelesen, ich hatte so einen Artikel, ging es im Endeffekt um Drogendelikte im Görlitzer Park und ein Teil der Politik hat quasi die anderen Politiker angeklagt, weil man quasi Dealer verschont, auf unter anderem aufgrund dieser 15 Gramm Grenze. Ja. Mein Punkt ist, es wird akzeptierter. Und dann hast du natürlich andere Drogen, wie zum Beispiel, wenn wir zurückgehen zu den Dopingsubstanzen, wenn jemand an Steroide denkt, dann denkt er so an so einen Mutant wie Ronnie Coleman. Und Mutant im positivsten Sinne. Du denkst, eine Spritze und direkt Adern so dick wie kleine Finger, wiegt 30 Kilo mehr, überhaupt kein Körperfett mehr. Nur, aber das ist halt einfach in der Realität überhaupt nicht der Fall. Ja. Oder auch diese Roid Rage Geschichte mit übermäßiger Aggressivität. Ist halt auch die meisten Bodybuilder, die ein hohes Maß an Steroiden konsumieren und faktisch im Bodybuilding wird am meisten konsumiert im Vergleich zu anderen Sportarten. Das sind ganz, ganz gechillte Jungs.
Fällt mir gerade noch ein, wo man das Doping wirklich auch sehr gut sehen kann anhand historischer Entwicklungszahlen, ist Baseball. Wenn du dir die Homerun-Zahlen anguckst aus den 70er Jahren versus 2000, 2010er, Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber es war unglaubliche Entwicklung. Also wie gesagt, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber es war so vom Gefühl, vorher gab es 70 Homeruns, danach gab es 300 bis 400. Das war so, wow. Aber, und auch wie die Hitter aussahen. Früher waren das irgendwie athletisch-sportliche Typen, heute sind das alles Hobby-Bodybuilder, einfach massive Typen. Ne?
Über die Jahre ist aber auch, Training hat sich entwickelt. Das komplette Drumherum, Regeneration hat sich entwickelt. Da gibt es einen sehr guten TED-Talk. Es ist von David Epstein, der das Buch Sports Gene geschrieben hat. Gibt es einen TED-Talk und er erklärt anhand der 100-Meter-Zeit, wo du halt Jesse Owens, wenn ich mich richtig erinnere, war so der erste große 100-Meter-Sprinter, der halt auf einer Aschenbahn mit Lederschuhen 10,5 gelaufen ist auf 100 Meter. Und dann erklärt er so ein bisschen der technologische Fortschritt. Die Tartanbahn wird härter, es kommen Spikes, und dann gibt's jedes Mal einen neuen Schub an Leistung oder einen neuen Schub an Rekord. Das heißt, klar, Doping spielt eine Rolle. Ich bin auch nicht der sagt, es gibt kein Doping oder Doping funktioniert überhaupt nicht. Was ich sage, es gibt so viele verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Und auch gerade zum Beispiel sowas im Sprint. Vor 50 Jahren, wie viel 100-Meter-Sprinter gab es weltweit? Die professionell 100 Meter trainiert haben. Wie viel 100 Meter Sprinter gibt es heute? Geh allein, es gibt über 600 Colleges in den USA. Wenn es da nur 5 männliche 100 Meter Sprinter gibt, es gibt definitiv mehr, dann haben wir da schon 3000 100 Meter Sprinter, die Vollzeit unter professioneller Betreuung 100 Meter Sprint trainieren. Ja. Und das ist einfach auch so ein Punkt. Klar, je mehr Leute einen Sport machen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir da einfach basierend auf purer Statistik, diese Outlier haben, diese Freaks haben, diesen einen Punkt haben.
Ja, yeah. Hast du wirklich einen sehr guten Punkt mit. Ja. Wirklich hervorragend, ja. Das habe ich mir, ich habe ja die Speedskating-Nationalmannschaft betreut und der Anteil der Leute, die in Deutschland professionell Speedskaten, ist relativ gering. Wie gesagt, ich liebe diesen Sport mittlerweile, weil es ein Sport ist, der metrisch messbar ist und somit wirklich hart arbeitende und professionell lebende Athleten hervorbringt. Ja. Aber wie du sagst, die Anzahl der Leute ist relativ gering. Das heißt, in die Nationalmannschaft zu kommen, grenzt nicht an ein Wunder. Hm. Wenn du aber den Sport pushen würdest, dann wäre auch die Leistung, der Outcome deutlich höher. Also ich bin vollkommen bei dir. Ist wirklich ein sehr guter Punkt, den ich noch nie berücksichtigt habe.
Wenn du Speedskating nimmst, Südkorea. Gerade Short-Track-Speedskating in Südkorea ist riesig und das ist grundsätzlich die gleiche Geschichte. Die fangen irgendwie mit 4, 5, 6 an, mit Eiskunstlauf und so lernen sie Schlittschuh fahren und dann aus verschiedenen Gründen, unter anderem, dass sie nicht gut genug sind für Eiskunstlauf, werden sie rübergeschoben in Eisschnelllauf und auf einmal hast du welche, die was Schlittschuhfahren angehen, verdammt gut ausgebildet sind und du hast halt Tausende von ihnen. Das ist nichts. Also Beispiel in Ungarn, wo ich gearbeitet habe, Nationalteam waren immer so gut 15, aber viel mehr als diese 15 gab es auch nicht. Also es waren die 15 Besten, aber es war jetzt nicht so, wenn die 15 weg wären, hätten wir 15 weitere, die genauso gut sind. Ja. In Korea hast du Nationalmannschaft mit 10, du hast wahrscheinlich 150, die genauso gut sind wie die 15.
Ja. Ist ein sehr guter Punkt, ja. Wir haben letzte Woche haben wir es weggelassen, die 5 Fragen, Wolfgang. Deswegen fangen wir direkt damit mal an. Also direkt, nach 20 Minuten. Soll ich mal stellen? Hast du eigentlich wieder irgendwas vorbereitet?
Ich hatte eine Liste und zwar... Ah, genau. Ich wollte über Sous Vide reden. Das ist mein Ernst.
Übrigens, wir teilen uns mittlerweile einen gemeinsamen Kunden, Shoutout Jochen, der sich übrigens jetzt auch ein Sous Vide-Gerät gekauft hat.
Hat er mir erzählt und war begeistert und dachte, ich kriege mittlerweile so viele Fragen, es macht vielleicht Sinn, dass ich so ein bisschen die wichtigsten Sachen in einer Folge kurz zusammenfasse, dass ich dann quasi alle auf diese Folge verweisen kann.
Okay, aber bitte spar doch diese Kopfhängematte aus mit deinem Affiliate-Link von Amazon.
Großartig.
Du bist ein schlechter Mensch, Wolfgang. Warum? Petrus wird dir an der Himmelspforte, wird er dich auslachen, wenn du da oben rein willst, während ich im Hintergrund tanze.
Warum denn das?
Nein, du hast ja recht. Haben dir wirklich Leute geschrieben, ich hätte gerne diese Kopfhängematte?
Ja.
Ja. Das ist die größte Lüge von Social-Media-Influencern und Podcastern, weil so viele Leute gefragt haben, gehe ich jetzt nochmal da und darauf
ein. Ich hatte nicht nur Anfragen via DM, sondern sogar in den Kommentaren haben die Leute geschrieben, hey, was war denn das, die Hängematte, was genau ist da empfohlen? Und ich freue mich ja dann immer zu sehen, wie viel dann tatsächlich so eine Empfehlung folgen. Und hast du mittlerweile eine?
Ich habe keine, ne.
Bestell. Okay. Teste sie.
Was und, kostet die 20 Euro, oder?
Ja,
komm, ich bestell die.
Und es ist echt, das Ding ist echt gut. Ein paar Minuten da drin, da kannst du mit dieser Kopfhängematte kannst du meditieren. Da bist du danach, bist du nicht nur entspannt, sondern auch 2,7 Meter.
Ist so?
Ja, also diese Traktion, ich bin ein großer Fan. Sonst würde ich es nicht empfehlen.
Ich guck's mir an. Willst du mir noch irgendwas zu Sous Vide erzählen?
Willst du eine von deinen 5 Fragen stellen und dann,
ja, komm.
Dann baue ich meinen kurzen Sous Vide Talk ein?
Ich habe eine 6. Frage und eigentlich habe ich sie vergessen, weil heute ist ja Rosenmontag. Also wir nehmen ja heute, also für euch, die ihr die Folge hört, ist Rosenmontag dann wahrscheinlich 2 Wochen her. Aber wir nehmen ja heute auf, weil wir aus, falls ihr es nicht wisst, hört euch die alte Folge an, die letzte Folge, den T3 AC2 Podcast Nummer 11. 12 ist ja richtig.
12, glaube ich.
Rosenmontag, wenn du heute auf eine Karnevalssitzung gehen würdest, Wolfgang, was wäre dein Kostüm?
Ich war noch nie auf einer Karnevalssitzung. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich... Wie bitte?
Das wundert mich nicht.
Ja. Das letzte Mal, dass ich ein Kostüm anhatte, war wahrscheinlich irgendwo im Übergang zwischen Kindergarten und der Grundschule. Ich kann mich aber erinnern, dass ich einmal im Kindergarten Indianer war.
Warum? Oh, ich hätte Cowboy gesagt.
Ich war im Kindergarten Indianer, da hatte ich einen Pfeil und Bogen und ich kann mich daran erinnern, weil die Kindergärtnerin mir diesen Pfeil und Bogen weggenommen hat und ich so sauer war, weil dieser Pfeil und Bogen Teil von meinem Kostüm ist. Ja. Und danach wurde ich Cowboy, denn dann habe ich eine Pistole bekommen und die wurde mir nicht weggenommen.
Ja, richtig so. Ja. Mir hat meine Kindergartenlehrerin, also Kindergärtnerin, hat mir... Man durfte eben was zu essen mitbringen, den Joghurt mit der Ecke weggenommen, weil das eine Süßspeise ist und das ist nicht für Kinder geeignet, das gibt es als Nachtisch. Das war richtig assi. Da hatte ich Hunger und alle anderen haben irgendwas gesnackt und ich durfte es nicht essen. Und anderes Kindheitstrauma, ich habe in der 4. Klasse, wo man sich als Junge zu 100% über die Sportnote identifiziert, eine 2 bekommen in Sport, in der 4. Klasse. Mit der Begründung von Frau Lange-Mende, von Frau Lange-Mende, Shoutout Frau Lange-Mende, ja, ich bin heute Sportwissenschaftler, was sagen Sie jetzt? Ja? Ich wäre zu groß und könnte mich nicht elegant genug am Sportunterricht beteiligen. Wie asozial, oder?
Aber wenn das 20 Jahre später passiert wäre, hättest du direkt hier mal auf Social Media eine Diskriminierungskampagne gestartet.
Ja. Wirklich, ja, aber so, ich glaube, sie war vor langem Ende einfach ein bisschen frustriert in ihrem Leben. okay, gut, das war die Frage Nummer 1. So, aber jetzt die andere Frage. Was hältst du von Sternzeichen? Habe ich letztens an dich gedacht irgendwie.
Sternzeichen und Astrologie. Gunter Sachs, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, ja, hat das Ganze in Auftrag gegeben, und untersuchen lassen, ob da was dran ist und zu diesem Thema sogar ein Buch verfassen lassen. Und es basierend auf dieser wissenschaftlichen Analyse hat wohl dieses Thema Astrologie und Sternzeichen tatsächlich ein gewisses Maß an Richtigkeit.
Und kriege ich jetzt auch noch eine persönliche Meinung, oder?
Ich bin Widder.
Ich bin auch Widder. Oh, ja, stimmt. Ja, aber das passt ja eigentlich gut, Wolfgang. Kennst du auch den Aszendenten?
Jochen ist auch Widder. Schau da den Jochen.
Ja. Kennst du deinen Aszendenten?
Keine Ahnung.
Okay. Also ich muss sagen, ich habe mich damit nie viel beschäftigt, bis meine Steuerberaterin, das ist eigentlich eine sehr rationale Zahlenfrau, damit angefangen hat und mich dann mal gefragt hat. Und dann habe ich mir mal diese Beschreibung durchgelesen. Ich habe bis zu diesem Tag immer gedacht, dass diese Beschreibungen der Sternzeichen so allgemein formuliert sind, dass du dich in jeder wiedererkennst. Ja, und immer dieses, ah ja, okay, motiviert, ja, bin ich auch, oder lässt sich mal ärgern, ja, geht mir auch so. Und dann habe ich mir das für meine Kombination mit Sternzeichen und Aszendenten durchgelesen und ich war wirklich erschrocken, wie gut das passt. Und habe dann gedacht, so, okay, ich lese mich, also wirklich, mein bester Freund hätte das schreiben können oder ich hätte das vielleicht über mich selber schreiben können. Mit Abweichung, aber dafür, dass es halt ja einfach ein allgemein gehaltener Text ist, war ich wirklich überrascht. Und dann habe ich mir diverse andere Formulierungen durchgelesen. Ich habe in der einen oder anderen wieder auch Eigenschaften erkannt, aber keine hat so krass gepasst wie die auf mich geschrieben war. Da war ich wirklich baff. Und dann habe ich das mit 2, 3 Freunden gemacht und habe mir das geben lassen. Und da waren die Beschreibungen haben auch wirklich extrem gut gepasst auf diese Menschen. So hätte ich sie auch beschrieben. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ist so, aber ich würde sagen, es hat mich auf jeden Fall so ein bisschen erstaunt.
Ich habe auch eine Person, die meine ganzen Reisen bucht, Shoutout an Maya, die sich auch sehr damit auseinandersetzt und dann regelmäßig was in die Richtung bringt. Und ich bin auch immer recht überrascht, wie treffend das ist.
Ja. Ja, und was hat Maya damit zu tun?
Quasi deine Steuerberaterin ist meine Maya.
Okay.
Lustig an der Stelle, ich bin ja, das ein oder andere Meme ist ja sehr unterhaltsam und da gibt es ein Meme, das ist quasi so ein Foto von so Textnachrichten und oben steht dann so, Mom, what time was I born? Und die Mutter antwortet, stop talking to her.
Habe ich nicht verstanden, was bedeutet das? Ja, aber sehr gut. Okay, pass auf die nächste Frage, die ich noch habe. Was stelle ich denn als nächstes? Genau. Ring-Pull-Ups versus normale Pull-Ups. Weil ich die Diskussion hatte, sind Ring-Pull-Ups leichter als oder schwerer als normale Pull-Ups? Ja.
Mit wem hast du da diskutiert?
Was meinst du?
Mit wem hast du da diskutiert?
Das geht dich überhaupt nicht an, mit wem ich da diskutiert habe. Guck mal, Wolfgang, okay. Es geht darum, du musst ja auch mal einen Fokus behalten. Weißt du, du kommst immer vom Kleinen aufs Große, lässt dich ablenken. Die Frage geht um, was ist schwieriger?
Jeder, der beides gemacht hat,
kann. Okay, ich habe beides gemacht, aber ich bin mir nicht sicher, weil, lass mich, wie du mich gerade anguckst. Ich hätte gesagt, Ring-Pull-Ups sind instabiler, was die Übung tendenziell schwerer macht. 100%. Aber du hast auch die Möglichkeit, so ein bisschen das Handgelenk einzudrehen und deswegen vielleicht in gewissen Teilen der Bewegung auch über andere Synergisten, also Hilfsmuskeln, mitzuarbeiten.
Also wir können nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern wenn wir Ringe versus Stange vergleichen, müssen wir vergleichen, gleicher Griff zu gleicher Griff. Supiniert, neutral zu proniert.
Und da ist einfach. Ich kann ja neutral greifen und dann quasi in eine Supination reinziehen.
Klar, aber dann kannst du ja nicht das ist ja nicht der Unterschied zwischen Ring und Stange, sondern das ist der Unterschied zwischen 2 Griffen. Dann musst du vergleichen, ein rotierender Griff, was du beschrieben hast, und ein neutraler Griff.
Meine Güte, hätte ich gewusst, dass hier die Goldwagenpolizei patrouilliert, dann hätte ich die Frage auch nicht gestellt.
wenn du das Gleiche mit Gleichem vergleichst, ist Ring deutlich anspruchsvoller, weil dieser Instabilitätsfaktor dazukommt.
Okay, dann lass es mich konkretisieren. Ring-Pull-Ups mit dynamischer Griffhaltung versus neutraler Griff.
Das kommt darauf an, was ist die Balance zwischen deinen Ellbogenbeugern. Du solltest eigentlich neutral stärker sein als supiniert. Es gibt jedoch Ausnahmen, die supiniert stärker sind als neutral. Der Unterschied ist, dass du beim neutralen Griff in allererster Linie den Brachialis rekrutierst, während du im supinierten in allererster Linie den Bizeps rekrutierst. Basierend auf normaler Muskelverteilung ist der Brachialis bzw. der neutrale Griff stärker als der supinierte. Wenn du aber viel supinierte Klimmzüge machst bzw. sehr viel supinierst, kürzt, kann sein, dass du supiniert stärker bist als neutral. In dem Fall wärst du neutral zu supiniert mit einem Ring potenziell stärker, als wenn du nur neutrale Klimmzüge machst.
Okay.
Das war jetzt die technisch sauberste Erklärung, die ich geben konnte.
Okay.
Aber grundsätzlich ist der Unterschied zwischen Klimmzügen an der Stange und Ringen relativ groß. Noch größer ist der Unterschied zwischen Dips an der Stange und Dips an Ringen. Also Dips an Ringen sind Welten zu Dips an der Stange. Das ist deutlich instabiler und damit deutlich anspruchsvoller. Bin großer Stange, Fan, ne? Von Training. Nee, die Ringe.
Ja, von Witz. Okay.
Wir lachen beide, somit gut.
Absolut, wir lachen, obwohl wir sie lustig finden. Aber es ist ja ein bisschen entertaining. Ja, das ist aus dem 1935. Ich habe einen mega Hunger, Wolfgang. Hast du Hunger?
Ein klein wenig. Was gibt's bei dir zu Abendessen? Ich weiß, was es bei mir gibt.
Ich habe vor 7,5 Wochen habe ich Fleisch sous vide angefangen zu kochen. Das müsste heute fertig sein. Es waren insgesamt 435 Stunden sous vide. Oh, wie dünn.
Wie dünn
die Folge wird. Ey, wir können keine zwei Folgen nacheinander aufnehmen.
Das war der geschmeidige Übergang. Bei mir gibt es heute Abend nichts aus dem sous vide der Becken.
Wolfgang, erzähl mir nichts.
Was ist los, ne? Was gibt es zu Abendessen?
Bei mir gibt es heute Lachs mit Reis und noch irgendeine Beilage, aber ich weiß nicht mehr was.
Das ist das Gesündeste, was ich jemals gehört habe.
Ja, du hast mich letztens schon verarscht, als ich Reiswaffel in ein Glas mit weißem Mandelmus gedippt habe. Hast du auch gesagt, das ist das Gesündeste, was ich habe jemals essen sehen. Woraufhin ich gesagt habe, dass all deine Ernährungstipps völlig an den Haaren herbeigezogen sind, weil ich mich scheiße ernähre und trotzdem Sixpack habe, Wolfgang. How do you feel, brah? How do you feel? How do you like that, huh?
Weitermachen.
Okay.
Was ist der direkte Übergang zu dem Thema Sous vide?
Nee, wir reden heute nicht über Sous vide, Wolfgang. Ich stelle jetzt die nächste Frage.
Dann machen wir das in der nächsten Folge, dann rede ich in der nächsten über Sous vide. Bis dahin bitte mir keine Instagram-DMs schicken mit Fragen zum Thema Sous vide, denn ich gebe meinen Sous vide Talk in der nächsten Folge des Podcasts. Dann erkläre ich, was ist Sous vide, die Geschichte des Sous vide, die technischen Vorteile von Sous vide und gebe sogar Empfehlungen zu Geräten.
Ja. Ich werde das Ganze melodisch mit rhythmischen Schnarchgeräuschen untermalen. Nein. Nee, ich werde mir versuchen, bis dahin vielleicht doch echt ein Sous vide Gerät zuzulegen. Du hast mich echt ein bisschen angegeizt, muss ich sagen. Okay, finde ich gut. Lass uns aber eine Sous vide Folge machen.
Machen wir nächste.
Du bereitest die Infos vor und ich stelle wie immer einfach völlig unverhältnismäßig uninformierte Fragen.
Ist alles vorbereitet.
Top. Dann dein Fast Food Restaurant deiner Wahl, Wolfgang. Gerne weltweit.
In-N-Out Burger.
Ey, ich wollte es gerade sagen.
Das war einfach. Ich dachte, Fast Food war es jetzt, aber dann In-N-Out Burger.
In-N-Out Burger ist der beste Burger der Welt.
Ja. Der beste Burger der Welt. Nein, es ist qualitativ eigentlich nicht so besonders.
Ja,
aber das komplette Ding passt. In-N-Out Burger ist stimmig, es passt.
Ja, ja. Und als ich in den USA, damals gab es das nur in der Westküste, als ich in den USA war, Kalifornien. Und
ist immer noch so.
Damals war Five Guys. Five Guys war damals ein Riesending. Ja. Aber Five Guys war so mir ein bisschen zu komplex und deswegen war In-N-Out Burger schon der beste Burger, den es damals gab.
Ist immer noch so. Ist nur Kalifornien, Nevada, Arizona und ist immer noch in Familienbesitz.
Echt?
Ja.
Läuft bei In-N-Out.
Das ist ja.
Gut. Und hier in Deutschland?
Boah, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Fastfood-Restaurant war. Ah, doch, warte. Tatsächlich. Es gibt bei Five Guys einen Burger im Salatwrap.
Oh, und, gut,
Seit jetzt mittags Restaurants geschlossen haben, wegen diesem einen, was ist das nochmal? Warum haben die Restaurants geschlossen? Genau, deswegen. Seitdem.
Ich habe versucht, noch einen coolen Spruch zu machen, aber mir ist nichts eingefallen.
Seitdem bestelle ich ab und an zum Liefern und liefern lassen ist eigentlich fast immer ein kompletter Fail.
Ey, und da habe ich tatsächlich. So, danke.
Ah, liebsten. Aber Five Guys Burger im Salat-Wrap, das ist jetzt so mit die beste Lösung, das ist das, was ich mache. Somit ist mein Favorite Fast Food Restaurant. Ist das Werbung an dieser Stelle?
Nee.
Five Guys Burger im Salat-Wrap, extra Patty.
Aber es gibt ja noch Käse. Andere gute Burger, wo man Burger bestellen kann. Burger King, McDonald's.
Gibt niemand kein Salat-Wrap.
Ja, ich wollte dich aus dieser Werbungsfalle da rausholen.
Ah, okay.
Letztens habe ich Essen bestellt und es kommt nach 1,5 Stunden an, war eiskalt. Und dann rufe ich da an und sage so, ey Leute, sorry, es ist eiskalt. Da sage ich so, ey, ich will jetzt das Essen nochmal haben. Bestellt mir dieses Essen nochmal und liefert es einfach schnell. Ja, ich gebe Ihnen 10% Rabatt. Sag ich, fuck, Digga, wir haben für 40 oder 50 Euro Essen bestellt, es ist kalt. Ich gebe Ihnen 20% Rabatt. Nee, so läuft das nicht. Und dann so, ja, okay, ich schicke das Essen und dann haben sie das Essen nochmal geschickt. Aber
Christ.
Essen bestellen ist keine gute Nummer. Jetzt pass auf, lass mich noch eine Frage.
Gute Geschichte, Lieferservice. Und zwar Sven Knippals war vor einigen Monaten hier und dann haben wir einen Abend gegessen und haben was bestellt und hatten auch so ein bisschen, gibt so frittierte, glutenfreie Hühnchensticks bei so einem Asiaten hier in der Stadt. Die sind ganz gut, haben wir uns bestellt. Hat ewig gedauert, hat er nicht sauber zugemacht, die Box mit der Erdnusssoße, hat seinen Rucksack, hebt diese Papiertüte raus und so ein halber Meter über dem Boden macht es auf einmal und komplett Boden von der Papiertüte weich und das komplette Essen zurück in seinen Rucksack rein. Ey, war eh schon zu spät dran und dann auch so, ja, was sollen wir jetzt machen? Also, wir können ihn einfach quasi das Geld zurückbuchen. Und wir waren so, nee, wir wollen essen. Bitte direkt das gleiche nochmal liefern.
Ja.
Hat mir leid getan, der Kerl, war nicht seine Schuld, sondern die das Essen verpackt haben. Aber ja, etwas ungeschickt.
An dieser Stelle, liebe Freunde, falls ihr Bock auf einen glutenfreien Snack habt, macht euch doch einfach selber eine Pizza. Wolfgang, hast du eine Empfehlung?
langsam. Ja.
Wenn alles hier so nicht sponsern. Wir haben ja unfassbar gute Sponsoring-Anfragen, muss man wirklich sagen. Wir nennen noch keine Namen, aber die sind wirklich unfassbar gut.
Großartig. Also, ich dachte ja, Champagner, da habe ich mächtig vorgelegt. Ja. Vielleicht auch an der Stelle eine kurze Erklärung, denn ein oder andere hat mich in den letzten Monaten noch gefragt, wie kannst du für Champagner Werbung machen? Also, Grund Nummer eins, Champagner, großartiges Produkt. Punkt Nummer zwei, es ist ein realistische Empfehlung, denn wie viel Prozent der Zuhörer trinken Alkohol? Das wird ein relativ großer Prozentsatz sein. Das heißt, wenn, dann zumindest Alkohol, den ich empfehlen kann.
Alkohol.
Und drittens ist es natürlich gerade in diesem Segment, in dem wir sind, ein Novum. Wir machen nicht Werbung für irgendeinen Detox-Tee oder irgendeinen Greenspulver oder irgendeinen CBD, sondern wir machen Werbung für Champagner. Ich dachte, damit haben wir mächtig vorgelegt. Der nächste Sponsor lässt Champagner ganz weit hinter sich.
Absolut. Grundsätzlich machen wir für alles Werbung, was uns extrem viel Geld bezahlt. Ja, sei es Sexspielzeug oder waffenfähiges Plutonium. Das ist uns eigentlich relativ egal. Wir sind da sehr, sehr flexibel. Ja. Und deswegen, wenn ihr eine kleine Firma habt oder eine große und uns hört und uns lustig findet, schickt uns doch gerne eine Sponsoring-Anfrage. Was wollte ich gerade sagen? Ich hatte noch einen Punkt. Habe ich vergessen. Okay, lass uns wieder ein bisschen trainingstechnischer werden. Okay, ich habe noch eine Frage. Bankdrücken mit Gewichten, wo die Gewichte aber an Gummibändern hängen. Du hast mir nämlich letztens was geschickt. Also für alle, die das nicht kennen, Bankdrücken, Schulterdrücken, Kniebeugen. Es war mal ein Hype, dass man Gewichte genommen hat und hat die mit Gummibändern an die Langhantel gehangen, dass das Ganze quasi labil ist, dass es so wackelt. Das hat ja sau viele Vorteile, Wolfgang. Was sind die Vorteile?
Wer hat damit angefangen und wie wurde das dann durch das Internet verwässert? Es war Louis Simmons von Westside Barbell, der damit angefangen hat. Und zwar nicht zum Training, sondern zur Aktivierung. Was er gemacht hat, er hat einen Rohr genommen, so ein Abwasserrohr aus dem Baumarkt, hat es zur Hälfte mit Wasser gefüllt, an beiden Seiten zugemacht mit Kleber, sodass das Wasser drin bleibt und hat dann links und rechts Gummibänder mit Kettlebells hingehängt. Dafür gibt es eine eigene Bank oder eine Bankdrückbank bei ihm im Gym und ich war dort und habe ihn gefragt, wie er damit trainiert und sein Punkt war, da trainieren wir nicht mit. sondern was sie machen, ist, die ersten paar Sätze Bankdrücken, wenn sie tatsächliches Bankdrücken machen mit der Langhantel, machen sie zuerst mit dieser quasi fetten Stange, wo Wasser drin ist, plus diese bewegenden Bänder. Warum? Denn diese Instabilitätskomponente, die stabilisierbar ist, zwingt dich dazu, eine richtig gute Technik zu haben. Denn sobald da ein bisschen was mit der Technik nicht passt, fängt das Ganze an zu wackeln und bewegt sich das Wasser und ist eigentlich vorbei. Das heißt, was die machen zu Beginn vom Training mit relativ leichten Gewichten in Relation zu Trainingsgewichten ist, sie drillen ihre Technik mit dieser Konstruktion aus quasi Ultra-Fat-Bar, die mit Wasser gefüllt ist und wo an Gummibändern befestigte Kettlebells dran hängen. Es geht darum, Technik zu optimieren, zu perfektionieren und diese perfekte Technik am Anfang vom Training als Drill zur Aktivierung zu verwenden. So hat das Ganze angefangen. Wurde natürlich im Internet zum einen nicht verstanden und zum anderen komplett verwässert. Und da habe ich vor kurzem, jetzt vor ein paar Tagen, das war das, was ich dir geschickt habe, es war quasi, da stand einer, Langhantel, Ellbogen gestreckt über Kopf, also quasi oberste Position. Dann hat er Scheiben drauf plus Gummibänder, wo nochmal Gewichte dran gehangen sind.
Das stand schon gut.
Stand dann mit dem Gewicht über Kopf in einer Split-Squat-Position und ist dann so ein paar Zentimeter in den Split-Squat gegangen und hat da quasi eine isometrische gemacht. Hat dann auch mächtig gewackelt und so weiter. Und hat das quasi propagiert als, hat er schön erklärt, aber zwischen der Übung und seiner Erklärung und der Sinnigkeit dessen war ein Riesenunterschied. Am Ende vom Tag war, er hat viele Aufrufe auf dem Video bekommen, aus trainingstechnischer Sicht, BS.
Wolfgang, du, was ist BS? Bullshit. Du unterstellst ihm Clickbaiting?
Ah, aber hallo, und wie? Und der Rest von seinem Kanal ist, das Verrückte ist, vor ein paar Jahren, oder nicht mal wahrscheinlich ein paar Jahre her, 1,5 Jahre, hat mir mal jemand was von ihm geschickt, mit einer sehr schönen Erklärung, aber Schwachsinn. Damals hat er irgendwie 50.000 Follower, und jetzt habe ich wieder ein Video gekriegt, und er hat knapp 300.000 Follower. Und ich habe es mir kurz durchgescrollt, es ist Schwachsinn.
Das Schlimme ist ja, ich sehe ja auch immer mehr Physios in diesem Instagram-Game, die reinen Bullshit verzapfen und aber wirklich eine große Anhängerschar an Followern generieren. Und das ist das, was mich auch so traurig macht, weil ich bin in diesem Instagram-Game natürlich auch aus Marketingzwecken, gar keine Frage, aber ich bin wirklich, und das klingt jetzt immer so St. Martins-mäßig, um die Therapie so ein bisschen ins rechte Licht zu rücken und zu zeigen, was man wirklich bewegen kann und machen kann. Und dann kommen so Hornochsen und die zeigen dann wieder die fünfte labile Unterstützungsfläche mit Wackelübung und sonst was. Oder ich kriege die ganze Zeit von so einem österreichischen Physio so ein Advertisement angezeigt, so diese drei Übungen für Bürotäter. So, dann stellt er sich so einen Ausfallschritt und dreht sich nach links und nach rechts und so, das hilft gegen Rückenschmerzen. So, ach, du Spast, ey, du hast doch niemandem geholfen damit. Wirklich, sorry, dass ich mich da jetzt so aufrege, aber das ist genau das Problem. Und dann sehe ich, es gibt so einen Physio, an den ich denke, ist wirklich, eigentlich müsste man da mal hinfahren und sich den Kerl mal in einem netten Gespräch fachlich zur Brust nehmen. Der schreibt dann in seine Bio Anfragen für kostenlose Online-Erstberatung mit mir. Da ist so, Bro, läuft bei dir, wenn du so viel Kapazitäten hast, dass du kostenlose Erstberatung anbietest. Also,
online.
Kein Mensch hat online dafür Zeit, der irgendwie Ergebnisse produziert oder eine gewisse Auslastung hat. Sorry, das ist also. Ja, aber die Leute, denen wird dann gefolgt und das Schlimme ist, die bilden dann einen Inkompetenzkreis, der sich untereinander noch verlinkt und befeuert und wenn du bei dem ersten Idioten bist, dann kommst du zu den 12 anderen und deswegen, ja, Grüße an alle.
Im Trainingsbereich sieht es nicht anders aus oder natürlich im Business-Coaching-Bereich selbst.
Ja, Wahnsinn. Wolfgang, pass auf,
Hast du noch eine Frage,
Thomas? Kommen wir den Fragen durch, ja.
Sonst müssen wir die Sous-Vide-Folge vorziehen.
Oh. Deine Go-To-Cornflakes. Kennst du Cornflakes?
Ja, schon mal gehört. Ich würde behaupten, wie viele verschiedene Cornflakes gibt es überhaupt? Es gibt normale Cornflakes, es gibt Frosties.
Ja. Also, gell, du bist der penibelste, und das meine ich bei aller Liebe, Fachidiot, den ich kenne, der Aber bei Cornflakes gibt es so, gibt's von Cornflakes Frosties und Smacks.
Ja. Smacks sind doch keine Cornflakes.
Ja, das ist für mich, Wolfgang, why are we splitting hairs?
Ah, okay, du meinst Frühstückszerealie.
Ja, also wenn du jetzt in Rewe gehst und fragst die nächste oder in den Edeka oder Aldi die nächste Mitarbeiterin oder Mitarbeiter oder Neutral, wo die Cornflakes stehen, dann wird sie nicht nach weiter differenzieren, so, tun sie jetzt Cornflakes oder tun sie Frühstücksflocken? Also alles, was in diesem Regal steht.
Frühstücksflocken.
Überbegriff Frühstücksflocken. Was sind deine Frühstücksflocken?
Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber die letzten, die ich hatte, von denen ich begeistert war, das sind solche mit so kleinen Marshmallow. Das gebe ich her. Ist nicht Captain Crunch?
Oh, könnte sein, ja.
Ich glaube, Marshmallow. Die sind aus Hafer, nicht aus Weizen. Und ich weiß es gar nicht. Guck. Ich weiß noch, als ich noch so, in den USA habe ich die immer mitgebracht, die gibt es in Deutschland nicht. Ja. Muss ich mal googeln. Gute Frage. Bei dir?
Ich glaube, ich würde auf
Special
Frosties
K
gehen. Ja. Kellogg Special K mit den gefrorenen Früchten. Nämlich super, super healthy. Übrigens ein 8 von 10 Energielevel von Wolfe und Thomas empfohlen. Der T3AC2 Podcast. Falls ihr mal richtig einen wegflocken wollt, einfach mal die Special K Vital Flakes morgens früh. Kellogg Frosties würde ich sagen. Ich bin aber auch so ein verrückter Mischer. Ich würde so wie Kellogg's Frosties mit so Schokoflakes. Diese finde ich ganz gut. Oder, wie heißt denn nochmal? Diese Zimt-Dinger.
Cineminis.
Finde ich gut. Okay. Sollen wir noch über irgendwas Fachliches reden?
Was ist deine fünfte Frage?
Das war meine fünfte Frage, glaube ich. Sternzeichen, Ring-Pull-Ups versus normale, Fast-Food-Restaurant, Bankdrücken mit Gewicht an Gummibändern, Go-To-Cornflakes und als sechste Frage war sogar, als was würdest du dich verkleiden?
Was ist deine Lieblings...
Ja, so ein bisschen als Ninja-Turtle, muss ich sagen. als Donatello.
Da habe ich schön übergegangen zu meiner nächsten Frage. Was ist deine Lieblingspizza?
Meine
Pizza Carbonara.
Pizza Mafia vom Dönermann mit so Dönerfleisch drauf. Kennst du die?
Pizza Deutschland. Kennst du Pizza Deutschland? Da ist einfach alles drauf. Der Allmann. Pizza Allmann.
Ja, Allmann-Dudler. Oh, es ist eine flache. Oh, jetzt ab Minute 40 wird es ganz dünn, Wolfgang. Ja, was soll ich sagen? Das ist die Professionalität, die mich dazu bewogen hat, Mitglied des sagenumwogenen T3AC2 Gremiums zu werden. Folgende professionelle Frage. Du hast unendlich viele Trainingspläne geschrieben und so weiter. Was ist deiner Meinung nach das häufigste körperliche Beschwerdebild, das Leute durch ein hohes Trainingsvolumen entwickeln? Oder Frage 1, das erste, was das häufigst betroffenste Gelenk das Problem entwickelt, und die zweite Frage wäre noch konkreter, welches Problem? Gute Frage.
Statistisch da draußen,
danke Wolfgang.
Es ist die Schulter.
Ah, genau. Hätte ich
zwischen
Schulter und Knie gegeben.
Ja, aber Knie zu wenig trainieren, Beine.
Aber du, also bei dir ist es ja so, wenn du jetzt Programmdesign betreibst, Knie oder Schulter?
Beides kommt extrem selten vor. Also,
nein. Ich habe noch nie Probleme entwickelt.
Nein, also das gibt's. Also, es kommt echt selten vor. Ich würde aber sogar sagen unter Rücken. Vor allem bei hohem Trainingsvolumen.
Stimmt.
Unter Rücken ist das Erste, was bei und es gibt dann schon ein paar Mal, dass einer sagt, hey, mein Unterrücken ist einfach durch. Und dass der Unterrücken das Erste ist, was dicht macht. Schulter kommt extrem selten vor, aus drei Gründen. Erstens bin ich ein großer Freund davon, Übungen zu wenden, die vorne öffnen. Zweitens, ich mache viel oberen Rücken. Und drittens, ich mache viel über Kopfarbeit. Und die Kombination aus den drei Dingen sorgt eigentlich dafür, dass die klassischen Schulterprobleme, also statistisch würde ich sagen, häufigstes Problem gelenktechnisch in Gyms ist die Schulter. Und dass du quasi Schmerzen vorne in der Schulter hast.
Genau. Die kommen meistens vorher.
Ja. Was sagst du?
Woher kommen die meisten Schulterschmerzen, die vorne in der Schulter sind?
Übung? Bankdrücken.
Ja. Struktur?
Dysbalance.
Gelenk, ganz häufig Halswirbelsäule oder Ellenbogengelenk. Wenn du selber Schmerzen vorne in der Schulter hast, das ist der Klassiker, die meisten Leute wissen jetzt genau, die Schulterprobleme haben, wenn man zeigt vorne auf die Schulter, immer auf diesen gleichen Punkt. Teste Folgendes. Hast du auf beiden Seiten eine gleichmäßige Ellenbogen-Extensionsfähigkeit? Also kannst du auf beiden Seiten den Ellenbogen gleichermaßen strecken? In der Regel haben die Leute, wenn du jetzt zum Beispiel rechts in der vorderen Schulter Probleme hast, wirst du rechts den Ellenbogen nicht vollständig extendieren können versus links. Normal sind 3 bis 5 Grad Überstreckbarkeit. Jetzt war ich gerade abgelenkt. Und 3 bis 5 Grad solltest du überstrecken können. Wenn du Schulterprobleme hast, kann es sein, dass du nur bis 0 Grad kommst. Zweiter Indikator-Test, um zu wissen, ob es vom Bizeps kommt oder vom Ellenbogen. Wenn du im unteren Drittel deines Bizeps palpatorischen Schmerz auslösen kannst, das heißt, du greifst mit deinem Daumen von der rechten Hand zum Beispiel an den linken Bizeps und tastest mal den unteren Drittel des Bizeps, also in Richtung Ellenbogen ab. Und du hast da eine erhöhte Druckdolenz plus in Kombination mit der eingeschränkten Streckbarkeit, dann ist es ein Problem, das zu 90% vom Ellenbogen bzw. von der Halswirbelsäule kommt. Das guckt sich aber kaum ein Arzt an. Ein Arzt oder die meisten Physios diagnostizieren Entzündungen der Schulter. Wenn sie gut sind, differenzieren sie noch die Struktur. Dann ist es zum Beispiel häufig die lange Bizepssehne. Das ist die häufigste Struktur, die in der vorderen Schulter Probleme macht. Und dann wird eher sich damit beschäftigt, wie kriege ich die Entzündung raus, als die Ursache zu klären, wo kommt die Entzündung her. Weswegen Schulterschmerzen an der vorderen Schulter, wenn du die einmal hast, sehr häufig rezidivierend sind. Das heißt, die kommen immer wieder. Dann hast du sie immer, dann hast du nicht. Dann sagst du, ich kann keine Dips machen, da merke ich sie wieder. Ich kann nicht so gut enges Bankdrücken machen, da merke ich sie wieder. Kurzhantel geht, weil da kann ich irgendwie kompensieren und habe mehr Freiheitsgrade und Bewegungsgrade, die ich irgendwie ausnutzen kann. Aber niemand schaut sich den Ellenbogen an. Niemand, also Ellenbogen generell wird sich, es ist ein Gelenk, das guckt sich kein Mensch an. Ja?
Ist auch nicht wichtig.
Was meinst du?
Ist auch nicht wichtig.
Nee, ist auch nicht wichtig. Also, das ist genauso gut, liebe ich immer die Diagnostik von ich habe einen Tennis-Ellenbogen. So, top. Und hast du Tennis gespielt? Nee. Okay, aber wo kommt der dann her? Schon mal Gedanken gemacht? So, nee. Und das ist diese Frage, dieses um eine Ecke weiterdenken. Woher kommt denn oder was ist denn ursächlich für dieses Problem? Die Frage wird bei keinem Arzt beantwortet. Es wird immer nur, du hast dieses Problem. Aber die Frage, wo kommt das Problem her, bleibt reglich unbeantwortet. Ich bin Schloss Wolfgang. Von Minute 48 bis 53 haben wir fachlichen Inhalt geliefert. Dafür sollte der Podcast bekannt sein.
Ja.
Was empfiehlst du, wenn Leute kommen und sagen, ich habe Schmerz im unteren Rücken? Was empfiehlst du als Trainer?
Das Erste, was mich interessiert, ist Hüftmobilität. Das Zweite, was mich interessiert, ist Stress außerhalb des Trainings. Und das Dritte, was mich interessiert, ist Stress innerhalb des Trainings.
Stress innerhalb des Trainings?
Also wie sieht dein Trainingsprogramm aus? Wie viel trainierst du? Was trainierst du? Bist du ready, um das zu trainieren, was du da trainierst? Also im Endeffekt, wenn der Unterrücken wehtut, ist irgendeine Form der Belastung rund um den unteren Rücken, für die du nicht ausgelegt bist, ob in Mobilität oder in Kraft.
Sehr gut, Wolfgang. Da bin ich stolz auf
dich. Bist du noch da, Thomas?
Ich bin noch da. Wolfgang, ich habe so Hunger. Ich habe so einen Riesenhunger. Was man noch differenzieren könnte bei Schmerzen im unteren Rücken sind, was löst diese Schmerzen aus? Was kann die Schmerzen provozieren? Ist es zum Beispiel eine Aktivierung der vorderen Kette oder eine Aktivierung der hinteren Kette? Bedeutet eine Aktivierung des Hüftbeugers oder des Hüftstreckers? Dann sind es Fragen, die man klären kann. Wo hast du die Hypertension oder wo hast du die vermehrte Spannung? Ist sie eher auf dem Hüftbeuger oder ist sie eher auf dem Gesäß? Das geht in Richtung Beckenposition. Das gibt es zum Beispiel in meinen Seminaren, bespreche ich das ganz viel. Und es ist die Vielzahl der Informationen, die du sammelst. Das ist ja immer dieses, ein Röntgenbild ist eine Information, aber welche Muskeln sind in der Spannung hochgefahren, welche sind runtergefahren, welche Muskeln können Kraft entwickeln, welche können keine Kraft entwickeln, welche werden schlechter oder zeitversetzt angesteuert. Hast du vielleicht Taubheit, hast du neuronale Ausfälle oder Sensationen, die es zu berücksichtigen gilt? Und die Summe all dieser Informationen, die ist halt wichtig. Also ganz simpel, welche Kette tut weh zu denen? Ist es eher der Hüftbeuger, der zu viel Spannung hat, oder ist es eher die Ischiochorale, die Beinrückseite, die zu viel Spannung hat? Hat eher der Hüftbeuger viel Spannung oder die seitliche Bauchmuskulatur, der Quadratus? Und das sind Sachen, die kann man auch über die Distanz ganz gut abklären. Also vielleicht, wenn wir uns treffen, würde ich dir ganz gerne so ein bisschen auch Inhalte meiner Fortbildung mal zeigen, dass du klar, mal siehst, welche Beckenposition macht welche Dysfunktion. Und du kannst echt gute Sachen mit den Leuten auch mitgeben. Und wenn du auch Leute hast, wo du zum Beispiel sagst, er hat immer wieder die Probleme in dem Bereich, dann kannst du sagen, okay, die 3-4 Übungen sind wirklich ganz gut. Dehnübungen, Mobilitätsübungen lösen kein Problem. Ja, sie haben einen kurzzeitigen positiven Effekt, den man sich zunutze machen kann, indem man dann zum Beispiel diesen positiven Effekt als Transfer für die Übung nimmt. Aber es gibt ein paar Mobilitäts- und Dehnübungen, die man machen kann, dann hast du einen kurzzeitigen positiven Effekt. Und dann eine gezielte Mobilisation, die ein Problem auch tatsächlich nachhaltig lösen kann. Und wenn man den Leuten das mit an die Hand gibt, dann kann das wirklich Probleme lösen. Häufig besser als viele Physiotherapeuten oder Ärzte. Häufig. Es gibt hervorragende Physiotherapeuten, hervorragende Ärzte, aber halt auch eben nicht.
Da bin ich 100% bei dir. Im Endeffekt ist genau das Gleiche, was ich umsetze. Testen und dann basierend auf dem Test gegebenenfalls Mobilität verbessern, mit dem Ziel, die Mobilität im Training zu nutzen. Hört sich gut an.
Wunderbar.
Zweite Folge in Folge.
Ich fand die sogar fast, oder? Also ich glaube, die war auf jeden Fall unterhaltsamer als die erste, oder? Die war
kurzweiliger.
Ja.
Wir haben das Ganze recht ernst angefangen mit dem Thema Doping. Das fortgeführt und dann waren es die 5 Fragen. Ich denke, die Vorfreude und die Erwartung auf die nächste Folge ist relativ groß. Wenn ich dann meinen Monolog zum Thema Sous-Vide.
Ach, es gibt einen Monolog. Machst du so einen Monolog-Folge? Nee, ne? Das machen wir schon in der Folge, oder?
In der Folge, aber mein Monolog. Außer natürlich bis dahin hast du ein Sous-Vide-Gerät.
Ja, dann erzähle ich dir mal einen vom Brutzeln.
Gerne. Hast du schon was angeschaut, was du dir besorgen willst, ein Sous-Vide-Gerät?
Ich habe das letzte Mal irgendwie in der Folge, glaube ich, parallel gegoogelt. ich muss mich noch ein bisschen einlesen.
Also du hast 2 Optionen. Ich kann dir beide, wenn wir die Folge beendet haben, nennen. Ich nenne sie dann auch in der Folge. Also
komm, machen wir es so. Schick mir doch einfach deine Empfehlung per E-Mail. Das wäre Weltklasse.
Warum soll ich das abtippen? Ich sag's dir gleich. Effizienz, Thomas. Effizienz. Ha? So einfach.
Drei Fakten zum Thema Effizienz, Thomas. Effizient sein, 2 weitere gibt's nicht. Weil uneffizient.
Ich liebe, wenn du lachst. Du kriegst immer so süße Küchen, Wolfo. Der war gut. Ich denke, das ist auch ein schöner Finish der heutigen Folge.
Absolut.
Nächste Folge, Sous-Vide mit Thomas. Ja. Meine ersten Schritte im Sous-Viden.
Ja. How to Sous-Vide.
This Sous-Vide, weißt du?
Ja, this
I must survive. Ich habe exakt ans Gleiche gedacht. hörst im Hintergrund quasi deine Entrance-Music. Ist dann, was ist es, Destiny's Child?
Survivor? Destiny's Child, danke. Ich habe es gerade überlegt. I'm a survivor.
Ja.
Was ist das Plan? Wolfgang, lass uns aufhören. So ein Hunger.
Ich würde sagen,
Abend, 20.30 Uhr, 8 Uhr. Liebe Freunde, gleich geht's los. Die Tagesschau hat schon angefangen. Viel Spaß. Eine gesunde und gute Woche. Bleibt gesund, bleibt uns treu. Abonniert, liked und teilt den T3AC2 Podcast. Falls ihr Fragen habt, schreibt die alle Wolfgang in die DMs. Der beantwortet die. Und ja.
Schönen Abend. Guten Appetit.
Dir auch.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.